5. Die Suche nach der Selbstidentität. Montaignes Lebenskunst stellt die Pflege des eigenen Selbst in den Vordergrund. Sie setzt sich damit der Gefahr aus, dass diese unter der Hand zur eitlen Imagepflege gerät, denn Montaigne weiß sehr wohl, dass nicht der Selbstbezug, sondern die Beziehung zu den anderen primär unser Leben bestimmt. Welche Figur wir nach außen machen, ist uns wichtiger, als wie es innerlich um uns selbst bestellt ist. Aber damit täuschen wir sowohl die anderen als auch uns selbst. Unser Glück hängt nicht daran, dass andere uns für glücklich halten, sondern dass wir selbst es wirklich sind. In einer Welt, die nur auf Schauwerk gerichtet ist, für die der Schein mehr zählt als das Sein, gilt es, einen Grund zu finden, der unsere eigene Lebensform zu fundieren vermag. Dieses Fundament liegt für Montaigne in Übereinstimmung mit der Antike in der menschlichen Natur. Anders als bei den Alten ist aber die Natur bei Montaigne nicht mehr jenes allgemeine Prinzip, das die Vollendung des Menschen als Artwesen bestimmt. Eine in der menschlichen Natur vorgegebene allgemeine Teleologie kennt Montaigne nicht mehr. Dafür erfährt bei ihm die Natur als das Prinzip individueller Selbstverwirklichung eine Verstärkung. Denn sie muss sich nun gegenüber allen Formen der Vergesellschaftung behaupten, die uns veräußerlichen und verflachen. Montaigne ist überzeugt, dass jeder Mensch eine geheime Triebfeder in sich hat, die sein Leben über die gesellschaftliche Konditionierung hinausschwingen lässt. Da ist niemand, wenn er auf sich horcht, der nicht in sich eine ihm eigene Form entdeckte, eine Grundform, die gegen die Erziehung und gegen den Ansturm der Einwirkungen ankämpft, die ihr entgegenstehen. Diese Natur fungiert aber nicht ohne unser Dazutun als Individuationsprinzip. Sie geht uns erst durch das Leben selbst in Fleisch und Blut über. Dabei muss ein jeder selbst erproben, was seiner Natur entspricht und ihr zuträglich ist. Erst die solchermaßen entwickelte und erprobte Natur gibt den Maßstab her, an dem wir ermessen können, was zu unserem Selbst gehört. Damit ist auch der Kreis abgesteckt, in dem wir das uns gemäße Leben führen können. Nur ein Tun, das in dem Sinne reflexiv ist, dass es diesen Kreis berücksichtigt und nicht verlässt, bewahrt uns vor den Verirrungen der Entfremdung. Beispiele solcher Entfremdung sieht Montaigne beim Habsüchtigen und beim Ehrgeizigen, die mit ihren ungezügelten Begehrlichkeiten über ihren Lebenskreis hinausschießen. Die Quintessenz dieser Haltung liegt in der Kunst, sich selbst gehören zu können, die Montaigne als das Größte in dieser Welt bezeichnet. Die Gefahr aber, sich selbst abtrünnig zu werden, kommt für einen Mann vom Stande Montaignes vor allem aus dem Rollenspiel vor der großen Gesellschaft, aus dem Streben nach Anerkennung durch die Mächtigen, nach öffentlichen Ämtern und Würden. Montaigne hat sein Verhältnis zu gesellschaftlichen Rollen aufgrund seiner Erfahrungen als Bürgermeister von Bordeaux eingehend in einem Essay reflektiert. Hier finden sich Unterscheidungen zwischen einem Rollen-Selbst und einem persönlichen Selbst, die dem Rollenverständnis seiner Zeitgenossen weit vorauseilen und moderne identitätstheoretische Differenzierungen vorwegnehmen. Montaigne vermag zwei scheinbar gegensätzliche Haltungen miteinander zu verbinden: den Einsatz für ein Amt und die Distanz dazu. Auf der einen Seite würdigt er den Dienst an der Öffentlichkeit, der im Extremfall bis zur Aufopferung der eigenen Person zu gehen hat. Auf der anderen Seite plädiert er für eine innere Zurückhaltung, die unser persönliches Selbst aus den Amtsgeschäften heraushält. Das ist aber nur möglich, wenn keine Identifizierung mit der übernommenen Rolle erfolgt. Solche falschen Selbstidentifizierungen geißelt Montaigne mit unnachahmlicher Ironie, wenn er sich über jene Amtsträger lustig macht, die ihr Amt noch auf den Nachtstuhl mitnehmen und ihre eigene Größe mit jener ihres Amtssessels verwechseln. Auch auf dem höchsten Thron der Welt sitzen wir doch nur auf unserem Hintern. Dagegen behauptet nun der Autor von sich selbst: der Bürgermeister und Montaigne waren immer zwei. Klar und säuberlich voneinander geschieden. Deutlicher kann man die Abhebung des persönlichen Selbst vom Rollenselbst nicht ausdrücken. Dass dabei mit dem Ersteren ein autonomes und nicht ein konventionelles Ich gemeint ist, macht Montaignes Gewissensbegriff deutlich. Montaigne hat lange vor Nietzsche und Freud entdeckt, dass das, was man Gewissen nennt, meistens nichts anderes als die verinnerlichte Stimme äußerer Autorität und Konventionen ist. Jeder hält die Meinungen und Sitten, die um ihn herum gebilligt und angenommen sind, in innerlicher Verehrung und kann sich nicht ohne Gewissensbisse von ihnen abwenden. Von sich aber sagt Montaigne: Ich habe meine eigenen Gesetze und meinen eigenen Gerichtshof, um über mich zu richten, und wende mich mehr an ihn als an andere. Ein solches autonomes Gewissen ist ein Teil unseres Selbst, jener Teil sogar, der allein wirklich bestimmt, wer wir sind. Das hindert Montaigne aber nicht, gleichzeitig für die Beachtung von Tradition und Sitte zu plädieren, wenn dabei nur die innere Freiheit gewahrt bleibt. Montaignes oft hervorgehobener und geschmähter Konservativismus und Konventionalismus ist also nicht als Abfall von einem autonomen Ich zu werten. Wohl aber bekundet sich hier ein Wissen um die Ordnung und Entlastungsfunktion von Konventionen. Gibt sich Montaigne im Allgemeinen in den mitmenschlichen Beziehungen reserviert, so kennt er doch eine Ausnahme, wo er sein eigenes restlos preiszugeben bereit ist: die Freundschaft. Eine Beziehung, wie er sie mit seinem Freund Etienne de la Boétie erfuhr, kann aber als etwas im höchsten Maße Persönliches und Eigenes gar nicht mehr erklärt werden. Es lässt sich nur sagen: weil's er war, weil's ich war.